Aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Sicht, und wir sprechen ja jetzt ganz persönlich, liegt das unter anderem ganz, ganz stark am letzten Satz. Weil der letzte Satz ist eine Art Musik, bei der man eigentlich den Lauf der Zeit vergisst, die Umgebung, unsere physische, materielle, irdische Realität. Du wirst wirklich in Sphären katapultiert.
Geben Sie Gedankenfreiheit.
Wir wollen heute über die Inszenierung Das Lied von der Erde und über Gustav Mahler sprechen, der ja die Lieder zu der Inszenierung komponiert hat. Und ich habe von einigen Seiten gehört, dass wir unbedingt über Das Lied von der Erde sprechen sollen, dass das einfach eine ganz großartige Inszenierung ist. Und da habe ich mich natürlich gefragt, warum? Also was ist das Besondere an dieser Inszenierung, das Lied von der Erde? Oder vielleicht können wir erstmal allgemein auf das Lied von der Erde eingehen. Also worum geht es da überhaupt?
Wir spielen ja nicht die Originalfassung, die ja ein sehr, sehr großes Orchester beinhaltet. Das ging ja aus den bekannten Corona-Gründen sozusagen nicht in der vergangenen Spielzeit, als die Produktion hätte die Premiere haben sollen. Vor einem Jahr. Und wir spielen aber eine großartige Bearbeitung, die wird übrigens jetzt unglaublich oft gespielt, häufig, die wird jetzt gerade eben diese Pandemiebedingungen haben auch unter anderem oder vielleicht maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Besetzung, diese Bearbeitung jetzt in der Musikwelt, weit auch außerhalb von Europa, unglaublich populär wurde. Also der Verlag freut sich natürlich auch sehr, das ist der sogenannte, ja, Universaledition, der sogenannte Mahler Verlag, ja, weil die meisten Werke von Mahler liegen in diesem Wiener Traditionsverlag, Universaledition, und die freuen sich natürlich auch sehr darüber, dass diese Bearbeitung plötzlich eben so häufig gespielt wird. Die spielen wir auch, das ist eine kleine Orchesterbesetzung, die Arnold Schönberg und Rainer Rien eigentlich nicht nur vollendet, er hat das meiste daran gemacht, aber eben der Arnold Schönberg, der große, berühmte Arnold Schönberg, hat angefangen damals, dieses gigantische Werk eben für ein kleines Kammerensemble umzusetzen. Also was eben die Musik betrifft, ist ja sowieso klar, die steht, das ist eines der größten Werke der Musikgeschichte überhaupt. Dann haben wir eben...
Wieso ist es eines der größten Musikwerke der Geschichte?
Aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Sicht, und wir sprechen ja jetzt ganz persönlich, liegt das unter anderem ganz, ganz stark am letzten Satz. Weil der letzte Satz ist eine Art Musik, bei der man eigentlich den Lauf der Zeit vergisst, die Umgebung, unsere physische, materielle, irdische Realität. Du wirst wirklich in Sphären katapultiert, wenn du dich dieser Musik, diesem Satz, ganz besonders diesem letzten Satz, öffnest, kommst du in Sphären, die man mit Worten gar nicht mehr eigentlich adäquat beschreiben kann. Und das bestätigt nochmal diesen berühmten Satz, der ja heißt, die Musik beginnt dort, wo das Wort aufhört. Und über diesen Satz gibt es ein Zitat von ihm, praktisch, das ist wirklich so von ihm gesagt worden. Er hat einem seiner wichtigsten Freunde und treuesten Freunde gesagt, er hat jetzt einen Satz geschrieben, von dem er gar nicht weiß überhaupt, wie man das dirigieren kann.
Mhm.
Ja? Und das sagte jemand, der nicht nur diese Musik kreiert hat, sondern der zu seiner Zeit wahrscheinlich der berühmteste, der größte Dirigent war. Er war ein wirklich fantastischer Dirigent, Mahler. Und da sagt Mahler selbst über diesen Satz, dass er eigentlich gar nicht weiß, wie man das dirigieren soll. Ja? Also das, es muss diese Musik muss ihm auch selber wahrscheinlich derart aus seinem, sagen wir, innersten, tiefsten Wesen so entsprungen sein. Mhm. Ja? Und wir übrigens bei auch manchen anderen Symphonien, die er geschrieben hat, zum Beispiel bei der 8. war das der Fall, auch bei der 3. weiß man, wie manche Sätze entstanden sind und bei manchen anderen. Er sagte, dass der Creator Spiritus, so nannte er das, also wirklich Gott, der Schöpfer, hat ihm das sozusagen in die Hände gelegt und so die Musik entstand schon von alleine. Zum Beispiel über, das war so sein kreativer Prozess. Er hatte übrigens, das war sehr interessant, wie er komponiert hat. Er hatte ein sogenanntes Komponierhäuschen, das ist am Attersee in Österreich. Das kann man übrigens heute besuchen. Das ist, wenn ich mich nicht täusche, sogar das ganze Jahr über offen und kostenlos der Eintritt. Und das ist ein ganz kleines Häuschen. Und nur da hat er die nötige stille Ruhe und Konzentration gehabt, um eben jeden Sommer zu komponieren. Er konnte nur im Sommer komponieren, weil er in der Spielzeit, das Jahr über, war er derart zugeschüttet mit Arbeit, ja, als Generalmusikdirektor, mit so vielen zu tun hatte und mit so vielen Dingen auch teilweise Angriffen und so weiter, persönlichen Angriffen übrigens, wie man ja weiß, von ihm konfrontiert war. Also er war, weiß Gott, nicht nur mit Musik beschäftigt. Also schon alleine seine Tätigkeit wäre mehr als genug gewesen, aber er hatte noch tausend andere Dinge außerhalb der rein musikalischen Pflichten.
Dass früher die Komponisten, so wie Beethoven, Angst hatten, oder es bestand dieser Mythos, dass wenn man die 9. Symphonie schreibt, dass man die 10. nicht mehr erleben wird. Und diesem Mythos hat ja Gustav Mahler, der das Lied von der Erde geschrieben hat, auch geglaubt. Und deswegen hat er das Lied von der Erde nicht als 9. Symphonie betitelt, sondern eben als das Lied von der Erde, um diesem Mythos zu entfliehen.
Ja, du hast absolut recht. Das war tatsächlich über wahnsinnig lange Zeit, angefangen eben mit Beethoven, war da wie so eine Art Fluch, vor dem viele Komponisten tatsächlich so eine Art, ja, mystische Angst hatten, dass wenn sie die 9. geschrieben haben, sterben sie danach. Ja, eine 10. kommt nicht. Und phänomenalerweise ist es bei Mahler letztlich genauso gekommen, auch weil er hat diese fatale Nummer 9 in dem Umgang, wie du gesagt hast, ja, dass er dieses Stück nicht als Sinfonie bezeichnet hat. Das wäre auch als Sinfonie, jetzt als Gattung, schwer zu bezeichnen, obwohl er, wie ich ja schon sagte, es gibt ja in mehreren seiner Sinfonien gibt es Gesang, ne? Nicht nur als Gesangssolisten, aber auch gibt es Chorsinfonien. Aber er hat das sozusagen elegant umschifft, diesen Fluch. Dann gab es ja eine 9., die dann eben 9. war, eigentlich wäre sie die 10. gewesen, und eine 10. konnte er nicht mehr vollenden. Es gibt aus einer 10. nur einen Satz, der wirklich von Mahler stammt.
Was ich auch noch Spannendes über Mahler herausgefunden habe, ist, dass er bei seinem ersten Engagement als Dirigent es zu seinen Aufgaben gehörte, das Baby von seinem Intendanten im Stadtpark immer spazieren zu fahren. Finde ich irgendwie witzig.
Absolut. Ich wusste das nicht, obwohl ich so viel über Mahler und von Mahler auch seine Briefe, also ich weiß nicht, wie viele Briefe von ihm gelesen habe, aber das war mir wirklich unbekannt und das finde ich herrlich.
Ja. Und also Gustav Mahler ist ja jetzt wirklich auch schon seit über 100 Jahren tot, ne? 110, oder?
Ja.
Aber also der wirkt ja noch bis heute. Also seine Musik findet ja unter anderem in über 100 Filmen auch noch statt. Also da zum Beispiel in Shutter Island oder in Tod in Venedig, also schon auch nicht unbekannte Filme. Was meinst du denn, wie kommt es, dass Mahler nach seinem Tod immer noch so nachwirkt oder auch als zeitlos bezeichnet werden kann?
Wahrscheinlich zunächst mal schlicht und ergreifend, was die Qualität die Perfektion und die Tiefe und die Wirkung seiner Musik betrifft. Weil zum Beispiel Beethoven oder Mozart, beispielsweise, um nur jetzt diese zwei zu nennen, es gibt natürlich mehr.
Aber das sind halt so die bekanntesten, ne? Die kennen irgendwie alle. Ja.
Genau, da sind die bekannt. Aber warum sind sie heute immer noch, warum sagt man zum Beispiel jetzt, eben Beethovens Musik ist zeitlos? Ja? Mhm. Genau deshalb, es geht jetzt um diese eben Qualität, um das jetzt ganz einfach zu sagen, sehr trivial zu nennen, weil diese Musik einfach, die spricht nach 200, nach 300 und auch noch, solange es die Menschheit gibt, wird sie die Menschen ansprechen. Ja, eine Musik, sagt eine Musik von Mozart, aber nicht eben aus Ego-Gründen, aus Gigantomanie oder aus keine Ahnung was, aus solchen irdisch trivialen Gründen, überhaupt nicht, weil er konnte gar nicht anders. Er konnte einfach nicht anders. Dieser Mensch, der Schöpfergeist, dieser göttliche Funke, der in ihm eben war und wirkte, musste sich nur so eben ausdrücken. Es musste immer das Tiefste und das Reinste, das Echteste, das Authentischste, das sind alles so die Ausdrücke, die er selber benutzt hat. Er wollte immer so die Wahrheit finden. Es ist die Wahrheit, die Wahrheit, die Wahrheit. Das ist übrigens auch, es gibt in manchen seiner Briefe dieser Anspruch, die Suche genau nach diesem absolut reinsten und wahren, das war irgendwo ein roter Faden seines Lebens und seines schöpferischen Prozesses.
Und hast du das Gefühl, dass er die Antwort darauf in das Lied von der Erde gefunden hat?
Mit Sicherheit, ja, und nicht nur dort, aber mit Sicherheit. Und deswegen ist er so zeitlos. Warum zum Beispiel spricht uns diese Musik heute noch so an, wie wenn sie erst vergangene Woche geschrieben worden wäre? Das ist eben den ganz wenigen vorbehalten, den größten von größten, dass deren Werke uns heute vielleicht sogar noch stärker ansprechen als zu der Zeit.
Also es klingt auf jeden Fall, als wäre Gustav Mahler ein sehr, sehr spannender Zeitgenosse gewesen.
Ja, ja.
Wenn du jetzt abschließend ihn mit drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
Tatsächlich ein Eisbrecher vielleicht. Weißt du, so musikalische Eisbrecher wäre auf jeden Fall was. Glühende, brennendes Naturell und rastlos. Er war wirklich rastlos.